Danke, liebe Papsi.
Also ich bin schuld, dass das Kreuz da halt so komisch herumgestanden ist. Dass da alles ein bisschen anders war. Ich sage euch die Bibelstelle für heute. Die steht im Johannesevangelium im Kapitel 10, ab Vers 1. Das ist eigentlich die Bibelstelle, bevor Jesus davon spricht, dass er der gute Hirte ist. Wo der Andreas letzten Samstag darüber gesprochen hat, wo wir wichtige Dinge gelernt haben. Also ich zumindest. Genau. Im Johannes Kapitel 10, ab Vers 1 steht, ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafpferch einschleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Türhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit dem Bild meinte, und deshalb erklärte er ihnen, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und wo er auch hinkommt, wird er grüne Weiden finden. Wisst ihr jetzt schon, warum ich das Kreuz da vorne hingestellt habe? Genau, ja. Es gibt eine Tür, die zum Vater führt, die zum wahren Leben führt. Und diese Tür ist Jesus Christus selber. Und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht ein gutes Symbol und ein guter Denkanstoß, wenn ich das Kreuz jetzt einmal einfach vor dir hinplatziere, dass da jeder da vorbeigehen und rundherum gehen muss. Einfach um uns zu zeigen, ja, wie wichtig Jesus ist, dass er die Schlüsselfigur ist, damit wir mit Gott wieder in Beziehung treten können. Jesus spricht das so, wie er das oft tut, in Bildern, in Vergleichen, die für die Menschen damals einfach lebensnah waren. Für die Menschen damals eine Schafpferch, das war für die was ganz Normales. Das hat uns der Andreas letzte Woche erklärt. Das ist so ein ummauerter, runder Bereich. Da ist eine Öffnung, da gehen die Schafe rein und in diesem Schafpferch sind sie dann drinnen. Und da sind sie in der Nacht geschützt vor den Tieren, vor den Raubtieren und so weiter. Genau, das ist quasi das Nachtquartier der Schafe. Und Jesus beschreibt uns in dieser Bibelstelle als Schafherde, die da in diesem Pferch drinnen ist. Und wie gesagt, das ist gut für die Nacht, weil da ist man geschützt. Das Problem ist nur, auf Dauer ist das keine Lösung. Wenn man da auf Dauer drin bleibt, geht es den Schafen ganz und gar nicht gut. Es ist eng, man hat keinen Platz. Es wird schmutzig, weil die Schafe natürlich ihre Ausscheidungen, das sammelt sich dort an und wird immer mehr. Das stinkt und ist unangenehm. Und das Gravierendste, dort drinnen gibt es kein Wasser und kein Futter. Dort ist nichts. Das bisschen Gras, das ist bald aufgefressen und das war's. Und dann stehen diese Schafe also da drinnen, stehen, der Dreck steigt immer höher und höher. Es gibt nichts zum Fressen, es gibt nichts zum Trinken. Es ist kein guter Platz, wenn man dort auf Dauer drinnen ist. Was erzählt er und was sagt Jesus weiter? Das Problem ist auch, ja, wenn die Schafe da drinnen bleiben in diesem Pferch, ja, dann werden sie irgendwann einmal umkommen, weil sie werden verdursten, sie werden verhungern, sie werden aggressiv, sie werden sich gegenseitig verletzen, weil es einfach Enge macht. Aggressiv, das ist so. Wie gesagt, und sie brauchen jemanden, deswegen spricht Jesus da auch ausdrücklich von einem Retter, von jemandem, der sie da raus errettet, der sie da rausholt, der ihnen eine Tür öffnet, dass sie aus diesem unangenehmen Gefängnis rausfinden können. Und dann spricht er von einem Hirten, dem die Schafe und ihr Wohlergehen wirklich wichtig sind. Er nennt ihn den guten Hirten. Ja? Der kommt dann hinein und ruft seine Schafe zu sich. Das ist spannend. Jesus beschreibt alle Menschen, nicht nur die, die ihm nachfolgen, sondern die gesamte Menschheit ist in diesem Bild die Schafherde. Er ruft nicht alle zu sich. Warum? Das wissen wir nicht. Wir wissen, nicht alle Menschen folgen Jesus nach, nicht alle entscheiden. Und es gibt genug Menschen, die von Jesus wissen und die sich trotzdem sagen, nein. Ja, das ist einfach so. Und da ist es mir persönlich ganz wichtig, wir können nicht ins Herz von den Leuten reinschauen. Wir wissen nicht, warum Menschen sich so eine Entscheidung treffen. Der Paulus schreibt doch, es gibt auch für die Menschen, die nie von Jesus gehört haben, gibt es eine Tür, steht im Römerbrief, ich weiß jetzt nicht auswendig die Stelle. Also es ist nicht so, dass Gott alle verdammt, die ja gar nichts dafür können oder so. Ne? Aber es ist einfach so, dass nur ein Teil der Menschen sich entscheidet, Jesus nachzufolgen. Und dann, der nächste Punkt ist, es gibt jetzt da diese Räuber und Diebe. Die wollen das Fleisch, die wollen die Wolle, die wollen die Milch, die Schafe sind ihnen völlig wurscht. Wie es den Schafen geht, interessiert die nicht. Die wollen die Schafe ausbeuten, die wollen sie schnell schlachten, damit sie ans Fleisch und an die Wolle kommen und dann lassen sie den Rest noch liegen und fertig aus, ja. Und dann gibt's einen Ausweg aus dieser misslichen Lage. Eben. Und deswegen eben Rettung, wie ich schon gesagt habe. Und dieser Ausweg ist Jesus selber. Nur wer durch ihn selbst hindurchgeht, wird aus diesem schmutzigen und stinkenden Pferch rauskommen, ja. Und nur durch ihn werden wir diese grünen Weiden finden. Und das ist so ein Bild für den Überfluss, ja. Und das ist auch so ein dramatischer Unterschied, ne? Diese grünen drinnen ist schmutzig, unangenehm und draußen grüne Weiden, Freiheit, Bewegungsraum, frisches Wasser, alles, was das Herz begehrt quasi. Und das ist das, was Jesus schenken möchte, wenn wir uns auf ihn einlassen. Was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch heißt das, wir als Menschen sind nicht frei. Wir sind eingesperrt. Jesus sagt, wie die Pharisäer sagen, wir sind ja Söhne Abrahams, was willst du von uns? Sagt Jesus, naja, wer sündigt und der ist Sklave seiner eigenen Schuld und seiner eigenen Verfehlungen, ja, der ist nicht frei. Wir Menschen sind nicht frei ohne Jesus Christus, ja. Das ist eine Botschaft, die für heute in unsere Zeit so überhaupt nicht hineinpasst, die Leute heute überhaupt nicht hören wollen, aber es ist wirklich so. Und ich meine, es ist natürlich, wenn wir uns umschauen, wir in Österreich leben in einem unglaublich sicheren, unglaublich freien, unglaublich schönen Land. Äußerlich haben wir so viele Freiheiten, wie sie nur wenige Menschen auf der Welt haben und wie es auch in der Geschichte der Menschheit nur ganz, ganz wenige Menschen jemals hatten. Ja. Und dafür bin ich zutiefst dankbar. Das ist super, dass ich heute leben darf, ja. Aber das Problem, das sich gerade bei uns im Westen abspielt, wie schaut es in unserem Inneren aus? Wie schaut es in unserem Herz drinnen aus? Sind wir frei von ungesunden Prägungen? Sind wir frei von inneren Blockaden, von zerstörerischen Gedanken? Und wenn wir uns ehrlich sind, dann sehen wir das nicht. Selbst wenn uns gut geht. Ich kann mich gut erinnern, Irene, wie du einmal erzählt hast, nicht? Wie du gesagt hast, naja, ich bin doch ein anständiger Mensch und so, und wie Jesus dir dann gesagt hat, naja, und dir dann bewusst gemacht hat, naja, ganz so wie du glaubst, ist es nicht von dir. Und ich habe das sehr berührend gefunden, weil was ich so in mir im Kopf drinnen blieb, ist eben diese Geschichte vordergründig, hast du ein anständiges Leben geführt, ne? Äußerlich. Ne? Aber eben, also es, wir haben dann oft so die Ausrede, ich habe ja keinen umgebracht und ich bin ja eh anständig und Ding und so, nicht, aber da innen drinnen. Und da brauchen wir jemanden, der uns raushilft. Das schaffen wir, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, wir können uns da innen drinnen nicht verändern. Das geht nicht. Wir können lernen, mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen umzugehen, aber wirklich frei und wirklich heil, das kann uns nur Gott machen. Und es stimmt schon, wir Menschen sind nicht dumm und hilflos, deswegen habe ich das Bild, wenn es euch erinnert, von den Jakobsschafen so super gefunden, die mit den vier Hörnern, die ja riesen Hörner oben haben. Da hat man schon ein bisschen Respekt, ja, aber die brauchen trotzdem einen Hirten. Die kommen alleine trotzdem nicht zurecht. Und es ist auch, wenn wir ehrlich sind, unsere menschlichen Möglichkeiten sind einfach begrenzt. Und da braucht man jemanden, der uns rausholt. Das zweite ist, Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, das heißt, Jesus ist derjenige, bei dem wir alles finden, was wir brauchen. Er ist der, der die Lösung ist. Und dazu komme ich später noch einmal, da werde ich später noch einmal noch weiter drauf kommen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, diese Räuber und Diebe, was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch heißt das, wir als gesamte Menschheit haben Feinde. Und damit sind nicht persönliche Feinde gemeint, damit sind nicht politische Gegner gemeint, damit sind keine militärischen Konflikte gemeint. Was Jesus mit diesem Bild uns sagen will, dass es da eine geistliche Sphäre mit geistlichen Wesen gibt, die es nicht gut mit uns meinen. Die uns binden und die uns zerstören wollen. Und das Spannende ist, habe ich gelernt, die Bücher in der Bibel, wo am öftersten vom Satan oder vom Feind die Rede ist, das sind die Evangelien. Jesus ist der, der am öftersten davon spricht. Und wenn er davon am öftersten spricht, dann sollte man das ernst nehmen. Finde ich. Es gibt diese personifizierte böse Macht, die uns kaputt machen will. Ja, das ist einfach so. Die verantwortlich ist für das ganze Böse in der Welt. Natürlich sind wir als Menschen verantwortlich für unsere Entscheidungen, da können wir uns nicht rausreden, aber es gibt eine geistliche Macht, die da dahinter steht. Aber das ist nur die eine Seite. Wisst ihr, was mir in dem Zusammenhang extrem wichtig ist? Dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir uns entschieden haben, mit Jesus zu gehen, Jesus hat den Feind durch seinen Tod am Kreuz ein für alle Mal besiegt. Wir müssen keine Angst mehr vor dem Feind haben, wenn wir mit Jesus gehen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, als Nachfolger von Jesus sich vor dem Feind zu fürchten. Es gibt keinen Grund. In der Bibel werdet ihr keine Aussage finden, die ihr auch nur annähernd in diese Richtung geht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Habt ihr das gehört? Jesus hat die Welt überwunden. Der Paulus schreibt im Römerbrief, in Jesus Christus sind wir mehr als Überwinder. Der Petrus schreibt was ganz Spannendes, ich habe es schon einmal erwähnt, aber ich sag's gern noch einmal, weil mir das so wichtig ist, wo Petrus sagt, dass der Feind herumgeht wie ein brüllender Löwe. Ziemlich beängstigend, oder? Nur, wie soll man damit umgehen? Soll man davonlaufen? Soll man uns fürchten? Nein. Der Petrus sagt, der Feind geht herum wie ein brüllender Löwe. Dem widersteht fest im Glauben. Keine Angst. Wir können dem Feind entgegentreten. Ich habe nie vergessen, der Reinhard Hirtler hat vor vielen Jahren einmal in der Vineyard Wien gepredigt, wo er gesagt hat, wenn er die Wahl hat, gegen wen er kämpfen soll, gegen Gott oder gegen den Teufel, sagt er, dann nimmt er den Teufel, weil der ist am Kreuz besiegt und er geht mit Jesus und der muss machen, was er ihm befiehlt. Ist jetzt sehr plakativ, aber im Grunde hat er recht. Ja. Der Paulus schreibt im Epheserbrief von einer Art geistlichen Rüstung, die uns vor dem Bösen beschützt. Und der Johannes bringt es in seinem ersten Brief auf den Punkt, wenn er sagt, er, der in uns lebt, nämlich Jesus, ist größer als der in der Welt, nämlich der Feind. Und das gilt auch für unsere Kinder übrigens, möchte ich auch hinzufügen, weil das ist auch so. Kinder sind auch so ein angstbesetztes Thema. Jesus lebt auch in der Anna. Und in der Anna lebt kein halber Jesus und kein unvollständiger Jesus, sondern in der Anna lebt dasselbe Jesus wie in mir. Und deswegen brauchen wir auch um unsere Kinder keine Angst haben. Die Anna geht zum Beispiel auf eine ganz normale öffentliche Schule. Ja, das ist nicht immer einfach, da gibt es auch negative Einflüsse, klar. Und dann gibt es auch manchmal Schwierigkeiten, oder? Aber das alles, was da passiert an nicht so guten Dingen, war immer eine Chance, wo wir dann der Anna erklären haben können, die Margit und ich als ihre Eltern gesagt haben, schau, Da haben wir dann Jesus immer reinbringen können. Da haben wir immer gesagt, schau, mit Jesus geht das, kannst du das überwinden. Da bringen wir immer Jesus rein. Wir glauben, oh Gott, da passiert was Furchtbares oder der Feind will der andere wehtun, will uns wehtun, will uns Angst machen, will der andere Angst machen. Und immer wenn das passiert, kommt, wenn wir darüber reden, ganz automatisch Jesus rein. Und jede dieser Situationen war im Endeffekt ein Sieg, weil da, wo der Feind kaputt machen wollte, ist am Ende gestanden, schau, mit Jesus geht das so und Jesus hilft dir das so. Mir ist das so wichtig, dass wir, wenn wir mit Jesus gehen, eben nicht von diesen Ängsten erfüllt sind. Die böse Welt, die haben ja bösen Einfluss. Nein, im Gegenteil. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht. Und was passiert, wenn ich das Licht aufdrehe? Die Finsternis kann leider nicht dahergehen und das Licht einhüllen. Das funktioniert nicht. Wenn es in einem Raum finster ist, dreht man das Licht auf und es ist hell. Punkt. Und das ist so ein schöner Vergleich, ja. Also lassen wir uns nicht von Ängsten und Sorgen verrückt machen. Es steht so oft drinnen im Neuen Testament, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir keine Sorgen haben müssen, weil Gott für uns sorgt. Also hören wir auf, uns zu viel mit dem Feind zu beschäftigen. Und beschäftigen wir uns lieber mit Jesus. Das ist interessant. Ich habe jetzt in eine Fortbildung gemacht und habe gelernt, dass das sogar die Neurobiologie bestätigt, dass das gut und richtig ist. Wer mehr dazu wissen will, fragt mich nachher, dann erkläre ich euch das. Das ist spannend, wie die Naturwissenschaft immer wieder biblische Prinzipien bestätigt. Das finde ich immer wieder interessant. Genau. Kommen wir zum Ausweg, zu Jesus. Er ist die einzige Möglichkeit, rauszukommen. Er ist die einzige Möglichkeit, frei zu werden. Und ich weiß, das ist auch eine Botschaft, die unsere Gesellschaft und unsere Zeit überhaupt nicht schmeckt. Unsere Gesellschaft will das nicht akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wahr sind und dass es Dinge gibt, die falsch sind. Das ist, das spießt sich. Da rebellieren sie. Aber es ist so. Und ich meine, das ist halt so, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen, wenn wir das ernst nehmen wollen, was Jesus gesagt hat, dann führt da kein Weg dran vorbei. Und das ist jetzt nicht dogmatisch, das ist jetzt nicht intolerant, das ist jetzt nicht fundamentalistisch, sondern ich habe mich ja beschäftigt mit diesem Thema. Ja, was sagt der Islam, was sagt der Buddhismus? Ich bin kein Spezialist für diese Religionen. Aber ich habe genug gelernt, um zu verstehen, dass das Wege sind, die einander ausschließen. Der Weg, den der Buddhismus zur Erlösung zeigt, ist unvereinbar mit dem, was Jesus gesagt hat, wie der Weg zur Erlösung ist. Das geht nicht. Der Weg, den der Islam zeigt, ist unvereinbar mit dem, was Jesus gesagt hat. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir auf alle herabschauen sollen, die sich für was anderes entschieden haben. Das verbietet uns Gott ganz ausdrücklich. Wir sollen nicht richten und nicht verurteilen. Das dürfen wir unter keinen Umständen in diese Falle gehen, ja? Dass wir dann glauben, wir sind was Besseres. Haha. Ich habe Jesus, ein bisschen du, ne? Kenne ich, so war ich früher, ja? Aber es ist einfach so. Ich kann nicht auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und es stimmt, es gibt geistliche Übungen, die in den verschiedenen Religionen ähnlich sind, ja. Aber wenn ein buddhistischer Mönch meditiert und fastet, dann will er damit etwas völlig anderes erreichen, als wenn ich meditiere und faste. Das geht das, was ich mache, wenn ich über einen Bibelvers oder ein Lied oder in Gottes Gegenwart meditiere, ja. Dann gehe ich in eine komplett andere Richtung wie ein buddhistischer Mensch. Es ist einfach so, ja. Und das hat jetzt nichts mit Intoleranz zu tun und nichts mit Fundamentalismus, sondern so ist es einfach, ja. Und es ist ehrlicher, wenn wir den Dingen in die Augen schauen und einfach sagen, ja. Was erwartet mich, wenn ich mich für Jesus entscheide? Das für mich so Großartige und Einzigartige ist, dass wir bei Jesus sicher sind. Dass ich bei Jesus nichts leisten muss. Dass ich alles finde, wonach meine Seele sich sehnt. Echten Frieden. Echte Versöhnung. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, eine Geschichte aus meinem Leben. Mit 18 habe ich meinen Vater wirklich gehasst für all das, was er mir meiner Meinung nach angetan hat. Er hat viele Fehler gemacht, ich weiß das, ja. Aber ich habe auch viele gute Dinge von ihm mitbekommen. Das habe ich erst später gelernt. Und das Letzte, was ich meinem Vater sagen habe können, bevor er gestorben ist, wirklich, dass ich ihm vom Herzen gesagt habe, du Vater, ich hab dich lieb. Und das war eine weite Reise, das kann ich euch sagen. Das war eine sehr weite Reise, aber mit Gottes Hilfe geht das. Ja. Er befreit mich von meinem Schuld und von meinem Versagen. Und das Beste ist, bei Jesus muss ich mir diese Dinge alle nicht erarbeiten auf einem mühsamen und schwierigen Weg. Ja, natürlich, Jesus nachzufolgen ist eine lebenslange Reise. Die Bibel nennt das Heiligung, dass wir uns immer mehr in Jesus ähnlicher verwandeln lassen. Ja, das ist eine Reise, das stimmt. Aber dieses, dass ich zu Gott kommen kann, das muss ich mir nicht erwarten. Die einzige Bedingung, die Jesus an dieses Geschenk der Versöhnung mit Gott knüpft, ist, dass ich mich darauf einlasse. Dass ich auch hier wieder der Wahrheit in die Augen schaue. Das heißt, aus biblischer Sicht, was die Bibel uns darüber sagt, ist, dass ich akzeptiere, dass ich Jesus wirklich brauche. Dass ich akzeptiere, dass ich nicht selber aus eigener Kraft schaffen kann und dass ich als Konsequenz daraus bereit bin, mein Leben dem in die Hand zu legen, der das alles für mich gemacht hat. Versöhnung mit Gott, Befreiung von meiner Schuld. Und der es wirklich gut mit mir meint, besser als ich selber in Wirklichkeit. Ja. Und deswegen, weil Jesus das alles so für mich oder für uns alle getan hat, deswegen ist es gut, wahr und richtig, wenn ich mein Leben ganz auf ihn ausrichte, ihm es ganz hingebe. Ja, weil er das verdient hat. Er ist es wert. Er hat sich's wirklich verdient, dass ich mein Leben ihm ganz hinlege. Dass ich mein Leben daraufhin ausrichte, dass Gott größer gemacht wird. Wie ich so schön schon einmal gesagt habe, dass mein Leben einen Teil dazu beiträgt, dass die Menschen eine bessere Meinung von Gott haben. Weil er es wert ist. Und deswegen möchte ich euch einladen jetzt, wenn wir jetzt in die Anbetungszeit reingehen, ja, euch auch in dieser Zeit jetzt ganz auf ihn einzulassen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Anbetungsgottesdienste jetzt machen, dass wir uns da einüben drinnen. Dass wir da reinwachsen, Schritt für Schritt für Schritt jetzt. Dass wir Stück für Stück loslassen, soweit es uns möglich ist. Vielleicht auch den Heiligen Geist bitten, uns dabei zu helfen. Und dass wir wirklich jetzt in der Anbetungszeit ihm unser Herz öffnen. Oder dem unser Herz öffnen, dem wir alles verdanken, weil er das wert ist. Und damit möchte ich abschließen und jetzt ein paar Schritte darüber gehen.